Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Sebastian Wellendorf, guten Tag. Der schwarze Bildschirm, wenn der Schiri pfeift, ist für Fußballfans der Super-GAU. Meist sind ja Technikpannen für solche Ausfälle verantwortlich. Aber jetzt werden möglicherweise die berühmten Infektionsschutzbestimmungen der deutschen Fußballliga zum Problem, die sich auch auf die Fernsehübertragung der Spiele am Wochenende auswirken könnten. Inwiefern? Darüber sprechen wir gleich. Außerdem die mediale Vorbereitung auf den 3. November in den USA, der in Sachen Wahlberichterstattung so unplanbar ist wie die Reaktion von Donald Trump auf das Wahlergebnis. Auch dazu gleich mehr. Aber zu Beginn das Maß aller Dinge im Medienalltag. Audiatur et altera pars ist einer der ersten Sätze, der Journalismus-Azubis um die Ohren gehauen wird. Audiatur et altera pars, auch der Gegenseite Gehör schenken, heißt also ausgewogen Bericht erstatten, die höchste Leitlinie im Journalismus. Was bei politischen Fragen rund um Themen wie Migration, Integration oder Gender durchaus Sinn macht. Aber wenn es um wissenschaftliche Fakten geht, was genau ist dann eigentlich die Gegenseite? Diese Frage muss sich derzeit etwa der MDR gefallen lassen, der ein Interview mit dem Virologen und prominenten Corona-Verharmloser Sucharit Bhakti gesendet hat. Bhakti behauptet zum Beispiel, es gäbe gar keine Corona-Epidemie. Selbst sein ehemaliger Arbeitgeber, die Uni Mainz, hat sich längst von seinen Aussagen distanziert. Wie also journalistisch richtig umgehen mit solchen pseudowissenschaftlichen, aber dennoch prominenten Stimmen? Darüber habe ich mit Hinnerk Feldwisch gesprochen. Er ist Wissenschaftsjournalist und einer der Chefredakteure des Medizinblogs MedWatch. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob öffentlich-rechtliche Medien Herrn Bhakti zugunsten einer Ausgewogenheit überhaupt einladen sollten.
Eine sehr wichtige Aufgabe von Journalisten ist es, die richtigen Experten auszusuchen, die sie als Ansprechpartner nutzen und die sie um Einschätzungen bitten. Und jetzt in Bezug auf Covid-19 würde ich Herrn Bhakti selber nicht anfragen. Und es gibt da recht große berechtigte Zweifel, ob er die nötige Expertise hat bzw. ausreichend korrekte Aussagen macht, um als Experte gehört zu werden.
Auch im Deutschlandfunk kamen vermeintlich sachliche Kritiker ja schon zu Wort und haben falsche Tatsachen behauptet. Aus Ihrer Sicht, wie geht man da richtig mit solchen Scheinargumenten auf dem Sender um? Am Mikrofon sitzen ja nun mal nicht Virologinnen und Epidemiologen. Muss man da immer einen Live-Faktenchecker dabei haben oder wie kann man gewährleisten, dass da auch richtig Kontra gegeben werden kann?
Jemand, bei dem klar ist, dass seine Einschätzung den Fakten völlig zuwiderläuft, also der zum Beispiel behauptet, dass bei den Demos gegen die Corona-Einschränkungen in Berlin Millionen waren statt Zehntausender, wie es ja tatsächlich der Fall war. Also bei derartigen Leuten muss man sich fragen, ob man die tatsächlich im Programm haben möchte. Und wenn man gute Gründe hat, sie einzuladen, dann muss man gut vorbereitet sein und entsprechend nachhaken, um Belege bitten und darauf achten, dass nicht einfach auf Sendung geht, was die Leute behaupten, ohne dass es dafür irgendwelche Nachweise gibt oder dass es irgendwie was mit der Realität zu tun hat. Und das ist natürlich ein großes Problem und praktisch auch für unsere Demokratie ein gewisses Gift, wenn völlig falsche Ansichten in öffentlich-rechtlichen Medien vertreten werden, denen ja viele Bürger, wie auch Umfragen gerade wieder gezeigt haben, doch sehr vertrauen.
Ein beliebtes Mittel ist der Faktencheck, den haben Sie auch gerade schon angesprochen, den viele Redaktionen jetzt im Nachhinein immer anbieten. Nicht nur bei Hart, aber Fair ist das gang und gäbe. Was halten Sie von den Faktenchecks, die dann nachgereicht werden online?
Ja, es ist natürlich immer gut zu prüfen, inwiefern Aussagen stimmen, aber das sollte auch im Vorfeld schon passieren. Also gerade zum Beispiel bei Herrn Bhakti weiß man ja ungefähr, welche Argumentationslinie er vertritt und wenn man gute Gründe hat, ihn einzuladen in einem Einzelfall, dann muss man darauf vorbereitet sein, was er sagt und kann das nicht so stehen lassen. Ne? Wobei dann eben die Frage ist, ob man ihn oder auch Anselm Lenz, ein Vertreter dieser Anti-Corona-Demos, der eben meinte, dass Millionen da waren, also da ist eben die gute Frage, ob man die überhaupt einladen sollte oder ob man auf so Gespräche nicht besser verzichtet und mit kompetenten Gesprächspartnern spricht, die einem vielleicht auch eine neue Perspektive auf Einschränkungen zum Beispiel bieten, aber das auf deutlich realerem Hintergrund führen.
Ich glaube, Sie benutzen gerade das Wort Gefährdung der Demokratie. Aus Ihrer Sicht, welche Gefahr geht von solchen Gesprächen mit zum Beispiel Herrn Bhakti oder mit Herrn Lenz, wenn die auf dem Sender sind? Welche Gefahr geht von solchen Gesprächen aus?
Ja, wenn Kommentare gesendet werden oder auch Interviews geführt werden in öffentlich-rechtlichen Medien, dann ist es eben so, dass viele Menschen denen vertrauen, selbst Leute, die sonst eher sehr skeptisch sind, was wissenschaftsbasierte Einschätzungen zu Corona betreffen zum Beispiel, die nutzen dann diese Interviews auch in sozialen Medien, um zu zeigen, dass zum Beispiel die Tests ja völliger Unsinn seien oder so, nach den Aussagen zu schließen, die Herr Bhakti im Interview da im MDR und im Hessischen Rundfunk getätigt hat. Und das führt dann dazu, dass Einschätzungen, die eben mit der Realität sehr wenig zu tun haben, Verbreitung finden und natürlich dann auch geglaubt wird, dass Einschätzungen, die die Bundesregierung teilt, die natürlich auch mal Unrecht hat und einseitig informieren kann, das passiert natürlich, aber dass den Einschätzungen grundsätzlich nicht geglaubt wird und dass damit auch die Basis unserer Demokratie ein Stück weit angegriffen wird, die ja darauf beruht, dass wir eigentlich vernünftige Diskussionen führen wollen und in einem gesellschaftlichen Diskussionsprozess versuchen wollen, die besten Möglichkeiten zu finden, wie man jetzt zum Beispiel mit der Corona-Pandemie umgeht.
Der Wissenschaftsjournalist Hinak Feldwisch vom Medizinblog MedWatch. Mit ihm habe ich über den Sinn gesprochen, falsche Fakten präsentierende pseudowissenschaftliche Wissenschaftler in Sendungen einzuladen. Medias Res hier im Deutschlandfunk. Wenn es nicht so bitter und so ernst wäre, dann könnte es eine spannende Chips-Fernsehnacht werden, die Nacht auf den 3. November dieses Jahres, an deren Ende normalerweise feststeht, wer der neue Präsident der USA ist. Aber ja, was ist schon normal in diesem Jahr? Corona bringt alles durcheinander, ausnahmsweise mal nicht Donald Trump in diesem Fall. Aber er ist es, der Falschinformationen über die Briefwahl verbreitet. Er ist es, der möglicherweise die digitale und briefwahlbedingte Verzögerung des Ergebnisses für sich nutzen könnte. In einigen Bundesstaaten können Wählerinnen und Wähler jetzt schon per Brief oder auch persönlich ihre Stimme abgeben. Und die Medien, die versuchen sich auf alles vorzubereiten. Sine Stattlich berichtet.
Wählen inmitten einer Pandemie, das stellt Bürger und Journalisten in den USA vor ganz neue Herausforderungen. Der Wahlkampf findet in großen Teilen nur virtuell statt. Der Präsident verbreitet Falschinformationen über die Briefwahl. Und während in einigen Bundesstaaten Wählerinnen und Wähler schon per Brief oder auch persönlich ihre Stimme abgeben können, bereiten sich Medien im ganzen Land auf einen Wahlabend vor, wie es ihn noch nie gegeben hat. In diesem Jahr wird es so sein, dass es wegen der Pandemie sehr viele Briefwähler geben wird. Und in entscheidenden Staaten wie Pennsylvania oder Wisconsin kann es nach dem Wahlabend gut noch eine Woche dauern, bis alle Stimmen ausgezählt sind. Es ist entscheidend, wie die Fernsehsender in ihrer Berichterstattung in der Wahlnacht mit dieser Unsicherheit umgehen werden, sagt Walter Shapiro, Politikjournalist und einst Redenschreiber von US-Präsident Jimmy Carter. Er begleitet diese Präsidentschaftswahl, mittlerweile seine 11., für das Magazin New Republic. Auch wenn er Alarmismus für übertrieben hält, sieht er in diesem Jahr doch besondere Herausforderungen, vor allem für die Fernsehsender. Es gibt drei Wörter, die man im amerikanischen Fernsehen nie sagen darf. Das sind keine Schimpfwörter, sondern die drei Wörter »Ich weiß nicht«. Puh, das ist eine schwierige Frage. Ich bin mir nicht sicher. Das wäre intellektuell ehrlich, aber schreckliches Fernsehen. Die größte Herausforderung für die Sender wird es sein, ihre Unsicherheit zuzugeben und keine falsche Sicherheit vorzugaukeln, wenn die Wahlergebnisse das nicht hergeben. Mary Alice Parks ist stellvertretende Politikchefin von ABC News und sagt, bei ihrem Fernsehsender hätten sie sich schon seit Monaten darauf vorbereitet, wie sie mit dieser Unsicherheit umgehen. So sprechen wir zum Beispiel in der Berichterstattung jetzt schon nicht mehr vom Wahlabend, sondern bezeichnen das als Wahlwochen, weil wir ja wissen, dass Millionen Amerikaner schon vor dem 3. November wählen Und je mehr wir versuchen, möglichst früh schon zu erklären, warum es bei der Stimmenauszählung zu einer Verzögerung kommen kann, warum das nicht automatisch ein Zeichen von Wahlbetrug ist, sondern einfach die Gesetze in diesem Land, umso eher werden uns die Zuschauer vertrauen und es akzeptieren, dass sie einfach etwas geduldig sein müssen. Traditionell nutzen eher Wähler der Demokraten die Briefwahl, Republikaner wählen tendenziell vor Ort im Wahllokal. Dieser Effekt könnte sich jetzt in der Pandemie noch verstärken. Es ist ein Szenario denkbar, in dem in der Wahlnacht vermeintlich Donald Trump vorne liegt und erst später, wenn alle Stimmen gezählt sind, klar wird, dass tatsächlich Joe Biden gewonnen hat. Und genau in diesem Moment, fürchten viele Experten, könnte Trump über die sozialen Medien wiederum seine Thesen von der Wahlfälschung verbreiten. Wir arbeiten sehr hart, um Trumps Falschaussagen zu bekämpfen, und wir tun das vor allem auf lokaler Ebene. Neulich habe ich zum Beispiel ein Interview mit dem Vorsitzenden der Republikaner in Utah gemacht. Er hat mir erklärt, wie gut und sicher ihr Briefwahlsystem funktioniert und dass der Rest der USA davon lernen könnte. Indem wir dem Publikum etwa die Regeln in Utah erklären, denke ich, können wir helfen, die Aussagen des Präsidenten besser einzuordnen. Im Moment liegt Joe Biden in den Umfragen vorn, viel weiter vorn als Hillary Clinton 2016. Doch viele Journalisten scheinen aus der vergangenen Wahl gelernt zu haben und sind vorsichtig geworden mit Prognosen. Politikveteran Walter Shapiro bleibt optimistisch, dass der Abend des 3. November einigermaßen geordnet ablaufen wird und dass Trump am Ende das Weiße Haus verlässt. Es wird nicht schön werden, nicht so ordentlich und altmodisch, wie es sein sollte, aber es wird auch nicht katastrophal. Ich fantasiere schon lange über Donald Trumps letzte Momente im Oval Office. Er wird seinen rechten Lieblingssender Fox News gucken und merken, dass selbst der sich mittlerweile gegen ihn wendet. Und dann wird es seine letzte Amtshandlung als Präsident sein, die Fernbedienung gegen den Fernseher zu werfen.
Der Journalist Walter Shapiro. Heute wäre übrigens das zweite TV-Duell Trump versus Biden. Aber die beiden werden nun in zwei gleichzeitig übertragenen, aber getrennten Fernsehfragestunden gegeneinander antreten. Naja, nicht so eine tolle Lösung insgesamt. Arbeiten im Homeoffice, darüber sprechen wir jetzt. Einteilung in A- und B-Teams, Reisen in Risikogebiete nur mit Sondergenehmigung und gemeinsames Essen in der Kantine. Das gibt's nur mit vielen Metern Abstand und sich guten Appetit zu brüllen. Hier im Deutschlandfunk hat der Pandemie- und Kolleginnenschutz allerhöchste Priorität. Nicht zuletzt, um die Sendefähigkeit des Hauses zu gewährleisten. In anderen Medienbereichen sorgt der Mitarbeiterinnen-Infektionsschutz aber jetzt schon für echte Übertragungsprobleme. Die Taskforce Sportmedizin der Deutschen Fußballliga zum Beispiel befasst sich derzeit, Zitat, intensiv mit dem Ablauf bezüglich der Zulassung der im medizinisch-hygienischen Arbeitsschutzkonzept berücksichtigten Personengruppen zu den Stadien, Zitat Ende. Heißt übersetzt, wir versuchen Spiele zu übertragen, aber auch unsere Kolleginnen und Kollegen in Risikogebieten zu schützen. Maximilian Reger aus dem Sport, das klingt nach einem Problem.
Ja, in der Tat. Das Problem ist, dass die DFL ein Arbeitsschutzkonzept aufgestellt hat, wo festgelegt wird, ab welchem Inzidenzwert welche Einschränkungen im Stadion tatsächlich stattfinden. Und da gibt es am Einlass dann auch eine Frage, die dann den Mitarbeitenden gestellt wird, waren sie in den letzten 14 Tagen in einem Corona-Risikogebiet? Und wir haben in Deutschland im Moment sehr viele Corona-Risikogebiete. Das heißt, es hätte dazu führen können, dass ganz viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von den Sendern, zum Beispiel von Sky oder von der ARD oder auch einfach die Kameramenschen, die da mit drin sind, am Stadion hätten abgewiesen werden können.
Und welche Lösung hat die Fußballliga da parat?
Die Deutsche Fußballliga hat ihr Hygienekonzept angepasst oder aufgeweicht, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Das ist jetzt kein Ausschlusskriterium mehr, dass man in einem Risikogebiet gewesen ist in den letzten 14 Tagen. Wenn man das war, dann muss man aber noch strengere Vorgaben einhalten, als das ohnehin schon der Fall ist. Man muss statt 1,50 Meter 2 Meter Abstand halten. Man muss permanent einen Mund-Nasen-Schutz tragen und man soll sich auch nicht in geschlossenen Räumen aufhalten. Und wenn das unvermeidbar ist, dann Tür auf, Fenster auf, gut lüften.
Nochmal zurück zum Thema, wer rein darf. Wie wird das überhaupt ausgewählt, welcher Journalist, welche Journalistin rein darf ins Stadion, um Bericht zu erstatten?
Da gibt es so eine Zweiklassengesellschaft. Es gibt einmal die Journalistinnen und Journalisten von den Rechteinhabern, also zum Beispiel ARD und Sky. Da ist es relativ simpel. Und dann gibt es im Moment nur 18 Journalistinnen und Journalisten, die zum Beispiel für Zeitung schreiben oder für Online schreiben oder für Agenturen schreiben. Und da gibt es zwischen dem Verband der deutschen Sportjournalisten und den Vereinen einen engen Austausch und der VDS, der berät dann und dann können die Vereine selber auswählen und da entscheiden dann Kriterien wie, hatte die Person schon eine Dauerakkreditierung in den vergangenen Saisons, ist das Medium überregional, regional, also da muss man eine gute Mischung mit dabei haben, was auf jeden Fall immer gesichert ist, Agentur, dpa und SED sind immer mit dabei, also der Sportinformationsdienst.
Wie haben diese Infektionsschutzmaßnahmen Auswirkungen auf das Programm? Haben sie Auswirkungen aufs Programm?
Also, wenn das alles so klappt, dann nicht, weil dann können ja auch alle Leute wieder rein. Und Axel Barkowski, der Sportschau-Koordinator, sagt auch, im Moment geht er davon aus, dass die ARD auch voll vor Ort sein kann. Und er hat auch betont, dass die Einteilung der Reporterinnen auch regional erfolge, damit die Anfahrtswege auch möglichst kurz sind. Sollte es tatsächlich irgendwann mal der Fall sein, dass die Regularien nochmal angezogen werden, dann wäre es aber auch für die ARD möglich, das alles aus ihren Funkhäusern zu machen. Hauptsache ist, das Basissignal kommt an und das wird von der DFL geliefert. Also selbst dann wäre die Bundesliga-Übertragung gesichert. Wenn es dann soweit ist, dass die Kameraleute nicht mehr ins Stadion kommen, dann haben wir ein Problem, aber dann gibt es wahrscheinlich größere Probleme. Dann gibt es wahrscheinlich auch größere Probleme in Deutschland als die Bundesliga-Übertragung.
Dann haben wir immer noch den Hörfunk. Maximilian Rieger, Dankeschön. Am 16. Oktober 2017, morgen vor 3 Jahren, wurde die maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizia ermordet. 3 Verdächtige wurden später verhaftet, aber wer genau der Täter war und wer die Auftraggeber, das liegt bis heute im Dunkeln. Es gibt nicht wenige, die hier nun so gerne langsam Gras über die Sache wachsen lassen würden. Aber das lässt die Familie und das lassen einige Journalistinnen und Journalisten nicht zu. Deren Engagement sorgt dafür, dass dieser Fall auch nach 3 Jahren nicht in den Aktenschrank wandert. Iris Roman berichtet.
Die Enthüllungen von Daphne Caruana Galizia hatten vor allem seit dem Jahr 2016 und der Veröffentlichung der Panama Papers einen Sumpf aus Korruption, Geldgier und Vetternwirtschaft zum Vorschein gebracht, der einer Bananenrepublik würdig wäre. Damit kam sie den Herrschenden zu nahe. Ihre Ermordung war für viele eine schockierende, aber letztlich nicht überraschende Eskalation. Daphnes Schwester Corinne Weller fasst den Stand der Mordermittlungen zusammen.
Here's where we are, 3 years after Daphne was killed.
Wo stehen wir 3 Jahre nach dem Tod von Daphne? Eine Person, Jorgen Fennig, wurde angeklagt, den Mord geplant, in Auftrag gegeben und bezahlt zu haben. 3 Männer wurden angeklagt, die Vollstrecker des Verbrechens zu sein. Aber bis heute ist noch niemand für seine Taten bestraft worden.
Von Anfang an hatte die Familie der Ermordeten der maltesischen Regierung zumindest eine Mitschuld an dem Mord gegeben. Mit allen Mitteln habe man Daphne zum Schweigen bringen wollen, unter anderem durch 47 Verleumdungsklagen. Mehr als 70% davon kamen von Regierungsbeamten und deren Geschäftspartnern, sagt Corinne Weller.
Die für den Mord politisch Verantwortlichen, die an der Macht waren, als Daphne ermordet wurde, sind zum Teil mittlerweile zurückgetreten. Haben sie für ihre Verbrechen bezahlt? Noch nicht.
Denn die politischen Prozesse in Malta werden bis heute von einem kleinen Machtkartell gesteuert, das enge, sprichwörtlich familiäre Beziehungen zur Wirtschaftselite des Landes hat. Wo jeder mit jedem verwandt ist, gibt es fast immer Probleme mit dem Rechtsstaat, sagt Frank Schwabe, der als Vorsitzender der Menschenrechtskommission im Bundestag von Anfang an mit der Ermordung Daphne Caruana Galizias zu tun hatte. Die Geschichte von kleinkriminellen Bombenlegern oder Einzeltätern habe er von Anfang an nicht geschluckt, sagt er.
Das war ja die Geschichte, die am Anfang aufgetischt wurde. Das ist offensichtlich nicht die Wahrheit hinter dem Ganzen, sondern es geht um eine Struktur von Korruption und von Vetternwirtschaft. Und das Ganze ist dann eben am Ende in diesem Fall eskaliert in einem Mord. Und das System dahinter, das muss auf den Tisch gelegt werden, damit man es dann eben auch entsprechend verändern kann. Und da sind wir noch nicht.
Das politische System hat mit allen Mitteln versucht, die Journalistin zum Schweigen zu bringen. Durch staatlich finanzierte Hetzkampagnen ebenso wie durch den Missbrauch von Steuergeldern und Gesetzen. Ein Untersuchungsausschuss in Malta bringt diese Dinge an den Tag, auf Druck des Europäischen Rates und gegen den ausdrücklichen Wunsch der Regierung. Diese forderte vor einigen Tagen erneut das Ende der Untersuchung. Man müsse endlich einen Schlussstrich ziehen, so Premier Abela. Es hagelte internationale Kritik dafür, auch von Rebecca Vincent, der Direktorin für internationale Kampagnen von Reporter ohne Grenzen.
Wir müssen sichergehen, dass die Kommission weiterarbeitet. Es war ein hart errungener Sieg, sie überhaupt einzusetzen. Und wir sind alarmiert über Robert Abelas Versuch, sich hier einzumischen. Diese Untersuchung ist bisher das wichtigste Instrument zur Wahrheitsfindung gewesen. Und solange wir nicht verstehen, was mit Daphne genau geschehen ist, sind Journalisten, die Korruption in Malta aufdecken, in großer Gefahr. Es geht also nicht nur um die Aufklärung, sondern um den aktiven Schutz von Journalisten.
Einen Einblick in die Angriffe und Repressalien, denen Caruana Galizia ausgesetzt war, gibt nun ein erstmals auf Deutsch erschienenes Buch. Sein Titel: Sag die Wahrheit, auch wenn deine Stimme zittert. Es ist zugleich auch ein Protokoll ihres ungebrochenen Mutes und Teil ihres Erbes, sagt ihre Schwester Corinne Weller.
Es wurde von ihren Söhnen Matthew, Andrew und Paul zusammengestellt. Es ist eine Art Hommage an ihre Mutter, die nie ein Buch schreiben konnte, während sie die Kinder großzog. Es ist einerseits ein Dankeschön ihrer Söhne an sie und andererseits soll auf diese Weise ihr Vermächtnis fortbestehen.
Das journalistische Erbe von Daphne Caruana Galizia kommt so zu seinem Recht. Ihre Recherchen werden von Journalisten aus aller Welt fortgeführt. Nun fehlt noch die Gerechtigkeit. Und dass alle Schuldigen an dieser Tat zur Verantwortung gezogen werden.
3 Jahre liegt der Mord an Daphne Caruana Galizia zurück und er wird nach wie vor medial breit thematisiert. Iris Roman berichtete.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Marc Bambay vom Göttinger Tageblatt. Ich arbeite hier als Themenmanager. Unser Thema des Tages ist der heutige Streik in den städtischen Kitas und den Entsorgungsbetrieben im Landkreis Göttingen. Seit 6 Uhr morgens haben wir mit einem Live-Blog über das aktuelle Streikgeschehen im Landkreis und den daraus resultierenden Auswirkungen berichtet. In der morgigen Printausgabe wollen wir der Frage nachgehen, wie hoch die Akzeptanz der Eltern gegenüber den streikenden Kita-Mitarbeitern ist. Denn gerade junge Familien sind ja von der Corona-Pandemie besonders schwer betroffen gewesen.
Und jetzt darf ich Sie noch auf unseren neuen Podcast nach Redaktionsschluss hinweisen. Immer freitags um 15:35 hier im Deutschlandfunk Radioprogramm und online, Stichwort Podcast, finden Sie ihn immer unter deutschlandfunk.de/mediasres. Schreiben Sie uns auch gerne Feedback zur Sendung und den Themen, die wir dort abfrühstücken, alles rund um Journalismus und Medien. Auch wenn Sie zum Beispiel mal Lust haben, selbst zu einem aktuellen Thema mit uns zu diskutieren. Also mailen Sie uns, wenn Sie möchten, nach redaktionsschluss@deutschlandfunk.de heißt die Adresse. Ihre Anregungen, Ihre Anmerkungen und Kritiken, auch Teilnahmewünsche in Sachen Podcast nach Redaktionsschluss. Das war's von uns. Medias Res neigt sich dem Ende entgegen, gleich der Büchermarkt. Sebastian Wellendorf ist mein Name. Machen Sie es gut.